Radio SRF.
Die erste Station heute Morgen ist Tschechien. Das Parlament lässt die Regierung fallen, aber Staatspräsident Zeman ist damit nicht einverstanden. Dann hören wir aus Locarno, wie es mit dem Filmfestival losging und warum Forscher ein hochansteckendes Vogelgrippevirus züchten wollen. Das Wetter bringt Regen und Gewitter bei 20 Grad. Am Mikrofon ist Philipp Schapfi. Es ist eine etwas paradoxe Situation. Die tschechische Übergangsregierung um Jiří Rusnok wollte eigentlich sofort zurücktreten, nachdem sie eine Vertrauensabstimmung im Parlament knapp verloren hatte. Doch Staatspräsident Miloš Zeman stellt sich quer und akzeptiert diesen Rücktritt nicht. Kann das Zeman überhaupt die Regierung weiterhin im Amt halten gegen den Willen des Parlaments? Das wollte ich von Mark Lehmann in Prag wissen.
Ja, er kann das, weil die Verfassung hier einen gewissen Spielraum lässt. Sie schreibt nicht klar vor, in welchem Zeitraum der Präsident einen neuen Regierungsvorschlag machen muss. Und so kann er die Regierung von seinen Gnaden vorläufig im Amt behalten. Aber er stellt so die Prinzipien der parlamentarischen Demokratie in Frage. Der Präsident führt sich auf wie in einer Präsidialdemokratie. Er fühlt sich gestärkt durch die erstmalige Direktwahl durch das Volk, und seine Widersacher sind in der gegenwärtigen Politik nicht in der Lage, ihm Paroli zu bieten.
Der frühere Außenminister Karel Schwarzenberg hat das Verhalten von Miloš Zeman mit der Machtergreifung der Kommunisten von 1948 verglichen. Hat er damit recht?
Nun, solche historischen Vergleiche sind immer etwas gewagt. Direkt vergleichen kann man die gegenwärtige Situation nicht mit der von 1948, aber Schwarzenberg hat sicher recht, wenn er meint, dass Zeman mit seinem rücksichtslosen Verhalten gegen die Konsensdemokratie verstößt. Dem Präsidenten ist in Tschechien eine ausgleichende, eher repräsentative Rolle zugedacht, und Zeman greift hier aber aggressiv in die Tagespolitik ein.
Wenn Zeman auf seiner Position beharrt und dieser Machtkampf eskaliert, was heißt das für Tschechien?
Es schadet Tschechien insofern, als das Vertrauen in die Politiker weiter erschüttert wird. Die Menschen in Tschechien sind diese Machtspielchen einfach leid, und das frustriert und führt zu weiterer Politikverdrossenheit.
Und wie geht's Ihrer Meinung nach jetzt weiter?
Nun, ich denke, dass die Rusnok-Regierung vorderhand im Amt bleibt. Wie lange ist offen? Präsident Zeman hat bei seiner Rede gestern gesagt, er werde keine andere Regierung nominieren, vorläufig, auch wenn man ihn foltere. Das Parlament kann den Alleingang des Präsidenten nur stoppen, wenn es sich selber auflöst. Dafür braucht es aber eine Dreifünftelmehrheit. Die gibt es im Moment noch nicht. Falls sie doch zustande kommt, wird es dann vorgezogene Neuwahlen geben.
Informationen von Mark Lehmann in Prag. Die politische Krise in Ägypten ist das erste Thema in den Nachrichten mit Markus Amrain.
Nach dem Scheitern der internationalen Vermittlung haben die USA und die EU Ägypten aufgefordert, zur Demokratie zurückzukehren. In einer gemeinsamen Erklärung verlangten US-Außenminister John Kerry und die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton außerdem die Freilassung von politischen Gefangenen. Die USA wollen ihre Hilfe für die Opfer des Bürgerkriegs in Syrien um 195 Millionen Dollar erhöhen. Präsident Obama sprach in einer Botschaft zum Ende des Fastenmonats Ramadan von einem Zeichen des Mitgefühls. Von der neuen Hilfssumme sollten 155 Millionen direkt nach Syrien fließen und rund 40 Millionen an syrische Flüchtlinge in den Nachbarländern, teilte das US-Außenministerium mit. Gut einen Monat nach dem Zugunglück im kanadischen Lac Mégantic haben die Betreiberfirmen bei den Behörden ihre Zahlungsunfähigkeit angemeldet. Die finanziellen Verpflichtungen wegen des Unglücks übersteigen die Möglichkeiten der Unternehmen, wie diese mitteilten. Der Güterzug war am 6. Juli mit 72 Waggons voller Rohöl mitten in der Stadt entgleist und explodiert. Dabei kamen 47 Menschen ums Leben. Ungarn hat seine restlichen Schulden von fast 721 Millionen Euro an den Internationalen Währungsfonds IWF zurückbezahlt. Das teilte die ungarische Nationalbank mit. 2008 hatten IWF und EU Ungarn einen Kredit in der Höhe von 20 Milliarden Euro zukommen lassen. Nach dem Brand auf dem Flughafen der kenianischen Hauptstadt Nairobi ist der Flugverkehr für Inland- und Frachtflugzeuge wieder aufgenommen worden. Internationale Flüge soll es nach offiziellen Angaben ab heute Vormittag wieder geben. Die Brandursache steht weiterhin nicht fest. Der Flughafen Jomo Kenyatta in Nairobi ist der größte und wichtigste Flughafen in Ostafrika. Ein Glückspilz hat bei Swiss Lotto über 22 Millionen Franken gewonnen. Es ist der dritthöchste Gewinn in der Geschichte des Schweizer Zahlenlottos, wie Swiss Los auf seiner Internetseite schreibt. Der Rekordgewinn wurde im März 2010 ausgeschüttet mit mehr als 35 Millionen Franken. Beim ATP-Tennisturnier in Montreal ist Stanislas Wawrinka in der zweiten Runde ausgeschieden. Der Westschweizer verlor gegen den Franzosen Benoît Paire 2:6 und 6:7.
Die Zeit 7:05. In Locarno startete gestern zum 66. Mal das Filmfestival. 20 Spiel- und Dokumentarfilme bewerben sich im Hauptwettbewerb um den Goldenen Leoparden. Dieser gilt nach den Preisen von Cannes, Berlin und Venedig als begehrtester Festivalpreis Europas. Zum Auftakt gab es einen prominenten Ehrengast und den Eröffnungsfilm «Two Guns». Aus Locarno, Brigitte Hering.
Noch leuchteten die Sterne über der Piazza Grande, als Festivalpräsident Marco Solari mit den traditionellen Worten das Filmfestival für eröffnet erklärte.
Mesdames, Messieurs, Signore, Signori, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, dichiaro aperta ufficialmente la 66. Edizione del Festival del Film di Locarno.
Auch der Star des Abends genoss sichtlich den Auftritt auf der Piazza. Der 91-jährige britische Schauspieler Sir Christopher Lee nahm eine Auszeichnung für sein Lebenswerk entgegen und sprach das Publikum in perfektem Italienisch an.
Signor Presidente, amici miei, non sono abituato a parlare italiano, ma stasera è molto importante.
Als der Star sich verabschiedete, waren auch die Sterne weg. Im Blitzlichtgewitter und unter Donnergrollen startete der Eröffnungsfilm, das Gangster-Movie «Two Guns» des Isländers Baltasar Kormákur. Im Regen, aber mit großem Applaus der Ausharrenden, endete dieser erste Festivalabend.
Das Vogelgrippevirus H7N9 beunruhigt die Seuchenexperten auf der ganzen Welt. 40 Menschen sind seit diesem Frühling in China daran gestorben. Jetzt wollen Forscher im Labor H7N9-Viren so verändern, damit sie möglicherweise hoch ansteckend sind. Diese Pläne beschreiben die Forscher in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Nature and Science. Wissenschaftsredaktorin Odette Frey.
Es klingt wie der Plan eines verrückt gewordenen Wissenschaftlers. Ein Virus genetisch so zu verändern, dass es für den Menschen möglichst gefährlich wird. Doch genau das wollen 20 Grippeforscher aus Europa, den USA und China. Verrückt geworden sind die Wissenschaftler aber keineswegs. Sie wollen lediglich der Natur einen Schritt voraus sein und sich für eine allfällige Pandemie wappnen. Der Virologe Volker Thiel vom Kantonsspital St. Gallen sagt, es gehe darum zu verstehen,
wie könnte der Feind aussehen oder was wäre ein gefährlicher Feind, dass wir das einfach wissen, damit wir auch rechtzeitig erkennen, wenn ein Virus gefährlich ist.
Die Grippeexperten fürchten, das H7N9-Virus in der Natur könnte mit der Zeit gefährlicher werden, als es heute ist, denn Grippeviren mixen und verändern ihr Erbgut ständig. Zurzeit ist H7N9 trotz der Todesfälle nicht sehr gefährlich. Das Virus springt nur bei extrem engem Kontakt von Mensch zu Mensch und die meisten Infizierten entwickeln vermutlich nur eine milde Form von Grippe. Doch das könnte sich bei den Viren, die zurzeit in China zirkulieren, mit wenigen Genmutationen ändern. Diesen Zeitpunkt nicht zu verpassen und sofort eingreifen zu können, etwa mit Reisebeschränkungen, dabei sollen die Laborviren helfen. Außerdem sollen die Labormutanten die Impfstoffentwicklung erleichtern. Doch die Strategie birgt Risiken. Zum einen könnten die Laborviren für Bioterrorismus missbraucht werden.
Man muss ein ausgebildeter Virologe sein, mit ein paar Jahren Berufserfahrung, dann könnte man das eigentlich schon machen.
Und zum anderen besteht zumindest theoretisch das Risiko, dass die Viren aus den Labors entweichen. Länder wie die USA haben daher die entsprechenden Sicherheitsvorschriften verschärft. In der Schweiz sei das nicht nötig, heißt es beim Bundesamt für Gesundheit. Die bisherigen Regeln reichten aus. Sollte ein Forscher hierzulande mit mutierten Grippeviren arbeiten wollen, würde das nur in einem Hochsicherheitslabor, eventuell gar der höchsten Stufe, der Stufe 4 im ABC-Labor Spiez, möglich sein.
Der Rubel rollt. Das ist eine Redensart, die sich der tschetschenische Präsident Ramzan Kadyrov offenbar besonders zu Herzen genommen hat. Tausende Tschetschenen hatten sich in den letzten Monaten bei ihm über die wirtschaftliche Situation beklagt, vor allem alleinstehende Mütter, die noch immer unter den Kriegsfolgen litten. Kadyrov hat deshalb gestern 2 Dutzend Tschetscheninnen in den Präsidentenpalast eingeladen und den Rubel rollen lassen. Natürlich hatte Kadyrov dafür gesorgt, dass das vor laufenden Fernsehkameras passiert. Peter Giesling.
Sowas hatten die sorgsam ausgewählten Tschetscheninnen wohl kaum erwartet. Sie waren dann auch zu Tränen gerührt, als ihnen ein Diener des Präsidenten je einen etwa 30 Zentimeter hohen Stapel mit Geldscheinen auf den Tisch legte. Je etwa 3 Millionen Rubel, umgerechnet je knapp 100.000 Franken. Das Geld reiche wohl aus, damit sich jede sofort ein Haus mit Küche, mit Toilette und allem drum und dran kaufen könne, meinte der tschetschenische Fernsehmoderator, welcher die Geldübergabe des tschetschenischen Herrschers an seine armen Untertanen mitverfolgte. Während nach wie vor Hunderte von Tschetscheninnen und Tschetschenen in ihrer Heimat keine Arbeit finden und zum Teil unter erbärmlichsten Verhältnissen in einem der abgelegenen Dörfer leben, hat Tschetscheniens Präsident Kadyrov gestern einmal mehr für ein Spektakel gesorgt. Genauso wie er im Februar für Schlagzeilen gesorgt hat, als er dem französischen Schauspieler Depardieu eine Luxuswohnung im Zentrum der tschetschenischen Hauptstadt Grozny überreicht hat. Während Depardieu in den letzten paar Monaten aus den Schlagzeilen der russischen Boulevardmedien verschwunden ist, sind es nun seit gestern vor Dankbarkeit weinende Tschetscheninnen, welche die Titelseiten der tschetschenischen Presse prägen und die dem großen Wohltäter, dem autoritären Präsidenten, ihren großen Dank aussprechen. Ich habe mich an Ramzan, an den Präsidenten, gewandt und ich werde jetzt jeden Tag dafür danken, dass er meine Bitte erhört hat. Weit weniger öffentlichkeitswirksam wäre wohl gewesen, wenn Kadyrov oder an seiner Stelle auch bloß die zuständige soziale Behörde den ausgewählten bedürftigen Tschetscheninnen einfach einen Kredit gewährt oder auch bloß einen Scheck überreicht hätte.
Peter Giesling. Und jetzt geht's weiter mit Wetter und Börse.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 15.471 Punkten, minus 0,3%. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 13.813 Punkten, minus 0,1%. Der Dollar wird zu 92 Rappen 24 gehandelt, der Euro zu einem Franken 23,02 bzw. zu einem Dollar 33,40. Das Wetter. Heute Donnerstag bleibt es bewölkt und zeitweise fällt Regen. Besonders in den Alpen gibt es gebietsweise starken Regen oder Gewitter. Temperatur im Norden rund 20 Grad, im Süden 24 Grad.
Die Informationen von heute Morgen, verantwortlich für die Inhalte Ivan Santoro, am Mikrofon Philipp Schappi.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.